VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
So, hallo. Ja, herzlich willkommen heute bei unserer kleinen Diskussion. Mein Name ist Janina Treder, ich bin bei Epopi in Berlin. Und wir sprechen heute zum Thema Self-Publisher und Verlagsautoren, das Beste aus zwei Welten. Genau, wollen das ein bisschen beleuchten, wie so genannte Hybridautoren, was man da machen kann und auch was für Erfahrungen unsere Autoren hier haben. Mit bei mir auf der Bühne sind einmal Annie Stone, Farina de Waard und Karl Olsberg. Es wäre super, wenn ihr euch einfach mal kurz der Reihe nach kurz vielleicht vorstellen könnt und sagen könnt, genau, wo ihr veröffentlicht habt und ja.
Also mein Name ist Annie Stone und ich habe vor 2 Jahren mein erstes Buch im Self-Publishing veröffentlicht bei ePubli und mittlerweile habe ich 4 Bücher bei einem kleineren Verlag, dem Latus Verlag, und im April kommt mein erstes Buch bei Piper.
Hallihallo, mein Name ist Farina de Waard. Ich habe vor 2,5 Jahren mein erstes Buch auch im Self-Publishing veröffentlicht, allerdings erst als Taschenbuch in meinem eigenen Verlag und erst ein halbes Jahr später dann als E-Book. Und daraufhin sind 2 weitere Bücher gefolgt, die jetzt auch jeweils als Taschenbuch bei mir in meinem eigenen Verlag sind und als E-Book entweder bei Neobooks oder bei Drömer Knauer.
Ich bin Karl Olsberg. Ich schreibe Thriller für Erwachsene, die bei Berlin Verlag und bei Aufbau erscheinen, und Jugendbücher für Minecraft-süchtige Kids. Falls jemand einen Sohn im Alter von 8 bis 12 hat, wird er wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Letztere erscheinen als Self-Publishing-Titel bei ePubli. Insofern kenne ich beide Welten ganz gut.
Okay, super. Das klang schon mal sehr spannend, auch sehr unterschiedlich. Ich würde einfach mal anfangen. Wie sahen denn eure Anfänge aus? Also ich finde das immer total spannend. Wie habt ihr angefangen zu schreiben? Schreibt ihr schon, seit ihr ganz klein seid? Oder habt ihr erst neu angefangen? Vielleicht Annie erstmal?
Also mein Vater hat schon geschrieben und das war immer sowas, was zu Hause gefördert wurde, Lesen und Schreiben. Und ich habe immer schon Geschichten geschrieben. Meine allererste Geschichte habe ich erzählt, bevor ich in die Schule kam. Und meine Mama hat die für mich abgetippt und hat daraus ein kleines Buch gemacht. Und das ist quasi mein erstes Buch. Danach habe ich auch immer noch weiter geschrieben, aber ich konnte nie irgendwie wirklich was zu Ende bringen. Bis ich dann 2013 dann wieder so richtig angefangen habe, mehr zu schreiben, und das ist dann auch das erste Buch, das ich dann im Self-Publishing veröffentlicht habe.
Also ich habe mit 14, 15 sowas angefangen zu schreiben, vorher überhaupt nicht, also ja, in der Schule Deutsch, aber es war nicht mein Hobby. Lesen mochte ich schon immer sehr gerne, und bei mir fing es tatsächlich gleich mit einer sehr großen Geschichte an, denn aus meiner Grundidee wurde dann jetzt eine geplante 6-teilige Reihe. An der schreibe ich auch, seit ich 14, 15 bin, habe da erst mit 18, 19 überhaupt erst aktiv angefangen, darüber nachzudenken, dass ich das veröffentlichen könnte. Und dann angefangen, eben Verlag versus Self-Publishing, das alles so nach und nach abzuwägen. Und ja, so hat das Ganze einen langen Prozess gehabt.
Ich habe meinen ersten Roman angefangen mit 11. Den ersten Roman zu Ende geschrieben mit 43 und dazwischen immer wieder, das mache ich dann, wenn ich mal Zeit habe. Also vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich kann nur jedem raten, das nicht aufzuschieben. Bei mir hat sich buchstäblich mein Leben verändert, nachdem ich in einem sehr schönen Buch gelesen hatte, wenn du jemals einen Roman schreiben willst, dann jetzt, sonst wird's nichts. Also setz dich hin und mach es einfach. Und das kann ich nur jedem raten, der in sich den Wunsch verspürt, mal einen Roman zu schreiben. Mein zweiter Rat ist, schreiben Sie erstmal eine Kurzgeschichte. Das ist nämlich sehr effektiv, wenn man mal etwas zu Ende geschrieben hat. Es geht nicht darum, dass es wirklich toll ist, es geht nur darum, dass Sie es fertigstellen. Erst dann haben Sie das Gefühl, wirklich was produziert zu haben. Also das wäre mein Rat an alle, die sich mit dem Gedanken tragen zu schreiben, aber noch nicht an dem Punkt sind, wirklich etwas veröffentlichen zu können oder zu wollen.
Okay, super. Und wie war das dann? War euch allen gleich klar, ihr macht Self-Publishing, oder habt ihr bei Verlagen erstmal nachgefragt, oder wie seid ihr da zu dem Thema gekommen?
Bei mir war es halt so, ich hatte dann meine Geschichte fertig und habe überlegt, was ich damit mache, und ich war mir halt auch nicht so sicher, was das sein kann, ob das ganz gut ist oder gar nicht gut, oder und wollte das halt einfach mal ausprobieren. Und dann im Self-Publishing ist man ja schneller, kriegt man schneller Reaktionen und man weiß schneller, ob es jetzt ein Flop ist oder nicht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das halt einfach mal aus. Und es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, finde ich.
Also bei mir war es, ehrlich gesagt, es war so der Moment, dass mir klar wurde, ich habe ein Buch geschrieben und für mich war es viel, viel wichtiger, das Buch im Taschenbuch zu haben. Also das E-Book war mir schon klar, dass es auch eine Präsenz auf dem Markt hat, der auch stärker wird. Aber für mich war das Taschenbuch viel wichtiger. Und deswegen habe ich lange hin und her überlegt, bewerbe ich mich bei Verlagen oder mache ich auch Self-Publishing? Und habe mich dann im Endeffekt für so einen Mittelweg entschieden, denn ich habe mich erst gar nicht bei Verlagen beworben, sondern meinen eigenen Verlag gegründet. Auch mit allem drum und dran, mit ISBN-Nummer, mit Gewerbeanmeldung und mit der Druckerei, mit der ich zusammenarbeite. Und so habe ich mir das quasi parallel aufgebaut. Und die E-Books sind trotzdem erschienen. Das heißt, es ist so ein Mischung, ja.
Bei mir war es eigentlich der Klassiker. Ich habe ein Jugendbuch geschrieben, 2004 ist es, glaube ich, fertig geworden. Die berühmten Anschreiben an diverse Jugendbuchverlage geschickt, diverse Absagen kassiert. Wir haben ja ein Manuskript sehr ausführlich gelesen, fotokopiert ohne Unterschrift. Also der Klassiker eigentlich. Habe dann sogar noch eine Agentin motivieren können, die es dann auch nochmal versucht hat, die das Buch einfach gut fand. Aber es hat nicht funktioniert. Also Self-Publishing, das hieß 2005 noch, man musste einen Endabnehmerpreis für so ein Jugendbuch von über 20 Euro nehmen. Erstens, damit man bei Amazon ohne Versandkosten verschicken konnte und zweitens, weil es darunter gar nicht machbar war. Außerdem musste ich damals noch einen mittleren dreistelligen Betrag bezahlen, um überhaupt in den Genuss eines Self-Publishing-Angebots zu kommen. Die Zeiten haben sich schon ziemlich geändert und das finde ich auch sehr gut. Ich habe dann zwei weitere Romane geschrieben, die keiner drucken wollte und erst der vierte ist tatsächlich in einem Verlag veröffentlicht worden. Hat es dann aber auch kurzzeitig auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft, also damit war ich dann aus dem Schneider sozusagen. Und dazwischen lag der Gewinn eines Kurzgeschichtenwettbewerbs, der mir eine Agentin eingetragen hat, die mir einen Verlagskontakt gemacht hat. Also durchaus ein etwas längerer Weg.
Ich glaube, Farina, mit Wettbewerben hast du ja auch Erfahrung.
Ja, ich habe letztes Jahr sogar, ich glaube, dieser Bühne den Innenautorpreis verliehen bekommen. Genau, eben auch dafür, dass ich einerseits natürlich hoffentlich auch für die Geschichte, aber auch für die Tatsache, dass ich eben mit meinem eigenen Verlag auch sehr viel selbst mache. Genau.
Das heißt, ihr würdet schon auch empfehlen für Autoren, die jetzt schreiben, vielleicht an Wettbewerben teilzunehmen, das mal mit zu testen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war witzigerweise dieses Jahr in der Jury vom Indie-Autor-Preis. Das heißt, ich habe jetzt auch gleich die andere Seite kennengelernt und durfte ganz viele tolle Bücher lesen für den diesjährigen Preis, der morgen verliehen wird. Und ich kann es jedem raten, weil es kann euch nichts Schlimmeres passieren, als dass ihr keinen Preis bekommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Ich will keine Prozentzahlen nennen, aber es hilft einem auf jeden Fall. Und wenn man die entsprechende Qualität auch selber schreibt und auch wenn man sehr viel Wert auf seine eigene Arbeit legt, dann wird eine Jury sowas auch, denke ich, bemerken und wertschätzen. Also wir haben da auf jeden Fall drauf geachtet und ich würde mich trauen an eurer Stelle.
Ich kann das nur unterschreiben. Der große Vorteil bei solchen Wettbewerben ist auch, dass man gezwungen wird, Dinge auf den Punkt zu bringen und fertig zu machen. Und ich kenne es von mir und wahrscheinlich wird es vielen anders gehen. Das fällt einem nicht immer leicht, besonders wenn man auch noch einen richtigen Job hat, von dem man leben muss oder vielleicht eine Familie zu versorgen. Und insofern ist so ein Wettbewerb ein hervorragendes Mittel, um einen selber ein bisschen in die Disziplin zu bringen.
Okay, und das war dann auch, also für dich auf jeden Fall, Karl, auch der Weg zum Verlag. Wie, oder auch Annie, wie habt ihr denn eure Verlage ausgesucht? Gab es da irgendwelche Kriterien? Habt ihr euch an irgendwas orientiert? War euch irgendwas wichtig in der Zusammenarbeit? Wer möchte?
In meinem Fall war es die Agentin, die da die Auswahl quasi getroffen hat, beziehungsweise die richtigen Leute kannte, die richtigen Leute angepitcht hat. Und das kann ich nur jedem raten, der schon ein bisschen weiter ist. Versucht, einen Agenten oder eine Agentin zu finden, weil die kennen sich einfach in diesem Markt besser aus. Die wissen, welche Verlage gerade was suchen. Und die kriegen zwar ein bisschen Geld dafür, aber das verdienen die auch in der Regel wieder, weil man dann etwas bessere Konditionen bekommt. Also insofern ist man da eigentlich als Autor besser dran, als wenn man das komplett alleine versucht. Das gilt für den Verlagsweg. Wenn man das natürlich selber machen will, Self-Publishing, braucht man das erstmal nicht. Es kann auch der Weg sein, dass man im Self-Publishing einen gewissen Anfangserfolg hat, sich dann einen Agenten sucht und mit dem zusammen dann einen Verlag sucht.
Genau. Annie, wie war es bei dir?
Es kann aber auch passieren, dass der Verlag sich bei einem meldet. Ich habe im letzten Jahr mehrere Verlagsangebote bekommen und habe mich schließlich für Piper entschieden, weil für mich das für den Anfang und als Versuch, ob ich auch in der Verlagswelt Fuß fassen kann und möchte, das beste Angebot war, weil sie keinen neuen Titel genommen haben, sondern einen Titel, den ich schon als Self-Publisherin hatte, genommen haben. Und somit ist das ja quasi, weiß ich nicht, wie mit Netz und Doppelboden. Also das war für mich dann das ausschlaggebende Argument, warum ich mich für Piper entschieden habe und gegen die anderen Verlage.
Und habt ihr jetzt schon in eurer Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit den Verlagen, gibt es da irgendwelche Unterschiede, die ihr zum Self-Publishing feststellen konntet? Also
wo sind die Gemeinsamkeiten, sollte man so
oder die
ja, natürlich gibt es Unterschiede. Der Verlag übernimmt halt bestimmte Aufgaben, die man als Self-Publisher gerne vernachlässigt. Zum Beispiel ein vernünftiges Lektorat und Korrektorat. Zum Beispiel auch mal sich ernsthaft auseinandersetzen darüber, was ist der richtige Titel und was ist, gehört dieses Kapitel da rein oder nicht. Was ich persönlich sehr gut finde. Ein Verlag kümmert sich natürlich auch um die Vermarktung, wobei man da ehrlicherweise nicht zu viel erwarten darf. Die pflastern jetzt nicht die Republik mit Plakaten. Die kündigen auch in ihren Vorschauen gerne mal ein bisschen mehr an, als dann tatsächlich passiert. Das gehört einfach zur Branche dazu. Was sie aber haben, ist, sie haben einen sehr guten Draht in den Buchhandel. Sie haben eine Vertretermannschaft in aller Regel. Und wenn es gelingt mit dem Stoff, also wenn das Buch so ist, dass die Vertreter sagen, wow, das wird gut, das werden wir verkaufen können, dann hilft das enorm. Das war bei meinem ersten Buch der Fall. Die Vertreter hatten es gelesen, fanden es super und haben diese Begeisterung in den Buchhandel getragen. Und das kann man mit keiner Self-Publishing-Plattform so machen. Also insofern, da kriegt man Unterstützung. Vorteil als Self-Publisher ist, es geht viel schneller. Verlage brauchen echt Zeit. Ich bin gerade wieder in der Diskussion über ein Buch, wo ich ein Verlagsangebot habe, aber noch unsicher bin, ob ich es annehme. Und der Hauptgrund, weshalb ich unsicher bin, ist Herbst 2017. Weil bis dahin sind die Programme schon voll. Und dann habe ich gesagt, wieso denn Herbst 2017? Ja, das ist doch schon in anderthalb Jahren. Also die Aussage, die hört man in keiner Branche in dieser Welt mehr, nur noch in der Buchbranche. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man wirklich schnell sein will, wenn man auf Markttrends reagieren will, wenn man nah an der Zielgruppe sein will, dann ist der Verlag manchmal einfach zu lahm. Es geht natürlich auch anders, aber der normale Prozess ist Programm, Vorschau, Planung mit mindestens einem Jahr noch Vorlauf.
Da habe ich sogar noch ein positives kleines Beispiel, denn bei mir war es bei meinem zweiten Buch von meiner Reihe so, dass Drömer das E-Book gerne wollte. Ich hatte aber das Buch schon angekündigt für den Sommer und das waren noch 3 Monate bis dahin. Und das war, mein erster Gedanke war, das wird nicht klappen, weil eben man mit mindestens einem halben Jahr bis noch länger rechnen muss. Und da war ich wirklich positiv überrascht, weil die es wirklich geschafft haben, in diesen 3 Monaten mir noch ein Lektorat und Korrektorat und alles zu vermitteln, sodass das E-Book passend mit meinem geplanten Taschenbuch rauskommen konnte. Also es gibt auch Ausnahmen, aber man kann halt nicht damit rechnen, das ist das Problem.
Ja, vielleicht noch zur Ergänzung, warum dauert das so lange? Das Problem sind die sogenannten Vorschauen. Die Verlage drucken Kataloge im Prinzip. Die Kataloge werden an den Buchhandel geschickt, 2x im Jahr, und da sind alle Bücher drin, die werden entsprechend präsentiert. Dieser Katalog hat eine begrenzte Anzahl Seiten und Plätze. Und wenn man da nicht drin ist, dann geht's halt nicht früher. Das gilt natürlich für gedruckte Bücher. Bei E-Books sind sie etwas flexibler. Es ist nicht so, dass die so lange brauchen, um das Buch zu lesen, sondern es ist wirklich so, dass der Platz einfach nicht da ist und man deswegen nach hinten geschoben wird.
Annie, hast du schon Unterschiede jetzt gemerkt in deiner Zusammenarbeit?
Also im Grunde genommen ist es halt im Endeffekt genauso wie beim Self-Publishing, also für mich wie beim Self-Publishing, weil ich habe auch eine Lektorin und ich habe auch eine Marketing-Beraterin, die mir hilft, passendes Marketing zu betreiben, und deswegen waren die Unterschiede halt nicht so groß. Das Einzige ist halt tatsächlich der Zeitraum. Piper war jetzt halt auch relativ schnell, und aber ansonsten kann man halt im Self-Publishing einfach viel schneller reagieren.
Was ich bei euch allen drei rausgehört habe, ist das Lektorat. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ihr arbeitet mit du hast ja gerade gesagt, mit jemandem Festes. Wie ist es bei euch beiden?
Also ich habe tatsächlich eine Lektorengruppe mittlerweile. Also das sind 4 bis 5 Leute. Die 2 davon sind professionelle Lektoren und die anderen im Endeffekt extreme Testleser, also wirklich die das Buch, wenn ich es ihnen schicke, ausdrucken, selber binden mit so einer schönen Ringbindung und dann anfangen, dann rumzustreichen, und da bin ich sehr glücklich drüber, also dass ich eben auch vor allem in dem Moment von völlig verschiedenen Menschen Eindrücke bekomme, denn die eine ist 50 plus, lebt in Spanien, ist aber Lektorin. Die anderen sind noch Studenten. Die nächste ist Lektorin und Texterin und ist irgendwie Mitte 30. Und dadurch habe ich ganz viele verschiedene Eindrücke und muss dann halt eben koordinieren. Denn ich bekomme dann von 4, 5 Leuten Korrekturen zurück und Anmerkungen. Und dann wird eben da teilweise etwas intensiv diskutiert.
Das stelle ich mir anstrengend vor. Also ich finde es schon kompliziert genug, mit einem Lektor zusammenzuarbeiten, weil der ja auch genug zu meckern hat. Und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Man braucht also jemanden, der auf der eigenen Wellenlänge ist, aber trotzdem auch eine eigene Sichtweise hat, die vielleicht ein bisschen anders ist und dann immer wieder herausfordert, muss das wirklich so sein, warum nimmst du die Figur an der Stelle und auch ein bisschen über das reine, der Satz ist falsch, hinausdenkt. Ja? Weil diese Grammatikkorrekturen, das kann man heute fast schon mit Software hinkriegen, aber zu erkennen, wo ein Buch Längen hat, wo es Schwachstellen hat, wo die Figuren noch nicht richtig gezeigt sind, wo Unlogik drin ist, das schafft noch keine Maschine, noch. Und insofern braucht man da halt einen Sparringspartner, den kann ich nur jedem empfehlen.
Und arbeitet ihr auch mit professionellen Covergestaltern zusammen oder macht ihr das selber?
Das kommt bei mir immer drauf an. Also für manche Bücher habe ich das Cover selber gemacht, aber ich habe halt auch einen Fotografie-Background und dann denke ich, ist das okay, aber ich würde es halt nicht jedem raten.
Also ich habe tatsächlich einen Cover-Designer für mich gefunden. Also ich zeichne selbst sehr viel. Das heißt, ich hatte relativ detaillierte Entwürfe schon gemacht. Aber mir war es wichtig, dass es eben möglichst professionell aussieht, dass es auch eben das Cover auch mit dem Buchrücken, mit der Rückseite alles gut zusammenpasst. Und den habe ich übers Internet gefunden, über einen Wettbewerb. Also es war klar, ich war zu dem Zeitpunkt Studentin, hatte nicht besonders viel Geld und es war klar, ich kann jetzt kein Werbebüro oder Designbüro dafür Tausende von Euro zahlen. Deswegen habe ich eben diesen Wettbewerb ausgeschrieben, meine Skizzen hochgeladen, eine Beschreibung gemacht, wie ich mir das vorstelle und da kamen dann alle möglichen relativ leider schrottigen Vorschläge, aber eben auch ein Designer, wo ich sofort gesagt habe, okay, da kann nichts Besseres mehr kommen, weil der einfach genau verstanden hat, was ich gerne wollte und mit dem arbeite ich seitdem zusammen.
Ich mache meine Self-Publishing-Cover selber, muss allerdings auch sagen, dass die natürlich bei weitem nicht an die Qualität heranreichen, die die Verlage dort machen. Ich habe bisher zum einen die Ausgabe ein bisschen gescheut, vor allen Dingen aber auch selber viel zu viel Spaß daran zu gestalten. Das ist vielleicht auch gefährlich. Andererseits miete ich ja auch hier niemanden, der das Buch schreibt, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, es selber zu machen. Insofern würde ich sagen, kann man es ein bisschen selber abhängig machen. Man sollte sich aber ehrliches Feedback holen. Ich bin mit einer Person verheiratet, die mir sehr, sehr gnadenlos sagt, was gut und was schlecht ist an meinen Büchern. Und wenn die meine Cover gut findet, dann reicht mir das erstmal.
Okay, super. Und was mich noch interessieren würde, behandelt ihr eure Bücher jetzt anders, ob die im Verlag oder im Setting erschienen sind, was so das Marketing angeht? Oder gibt es da verschiedene Herangehensweisen?
Also ich bisher nicht. Ich habe ja 4 Bücher in dem kleinen Latos Verlag veröffentlicht und die behandle ich wie Self-Publishing-Titel. Und wie das mit dem Piper-Titel ist, ich kann auch nicht in die Zukunft sehen.
Also ich behandle meine Titel auch alle gleich. Ich meine, bei mir ist es ja noch so, dass wirklich auch alle als Taschenbuch bei mir sind. Deswegen habe ich noch nicht den großen Kontakt mit einem gedruckten Buch bei einem großen Verlag. Aber auch wenn das E-Book von meinem zweiten Buch bei Drömer ist, ich behandle es gleich. Ich mache dafür gleich viel Werbung. Ich erzähle trotzdem jedem davon und hoffe natürlich, dass dann der Verlag auch noch Werbung macht. Aber ich mache trotzdem gleich viel.
Also ich würde jetzt gerne sagen, ich mache sowohl für die Verlage, Verlagstitel als auch für meine eigenen Titel unheimlich viel Marketingwind. Aber Fakt ist, ich bin ein absoluter Social-Media-Muffel und Hasser und ich beantworte jede meiner Leserzuschriften sehr gerne, aber ich bin einfach nicht gut darin, jetzt einen riesen Marketing-Hype zu machen. Deswegen habe ich das Riesenglück gehabt, dass das jemand anders für mich übernommen hat, und zwar ohne, dass ich ihn drum gebeten habe. Meine Minecraft-Bücher sind erfolgreich, seit ein YouTube-Amateur namens ConCrafter im Alter von 16 Jahren eins meiner Bücher gefunden hat und darüber ein Video gemacht hat, was 40.000 Menschen gesehen haben, von denen 800 innerhalb von 2 oder 3 Stunden das Buch gekauft haben, was mir eine Nummer 2 Platzierung bei Amazon eingebracht hat. Und seitdem funktioniert halt die Maschinerie und die Leute merken, das gibt das. Und ich muss eigentlich zum Glück an der Stelle nicht viel machen, weil ich Minecraft-Romane schreibe und dieses Spiel so populär ist, dass darüber auch so geredet wird. Ich glaube, sonst wäre ich auch als Self-Publisher verraten und verkauft und bin ganz froh, dass der Verlag da mir ein bisschen unter die Arme greift.
Okay, super. Gibt es denn noch Fragen im Publikum? Ich würde erstmal einmal fragen. Ich habe so ein paar. Schau mich an.
Traut euch ruhig.
Traut euch. Ja.
Wie ist das denn von Seiten der Verlage? Geben die Vorgaben, was man selber machen darf? Oder hat man da freies Spiel für eigene Werbung?
Also jetzt bei dem Piper-Titel ist es schon so, dass sie die Federführung haben, was das Marketing angeht, aber bei den anderen Büchern im Latos Verlag habe ich da auch freie Hand, was ich da machen möchte.
Also man sollte sich abstimmen. Ist klar, wenn der Verlag etwas macht, dann sollte man nicht etwas tun, was genau das Gegenteil ist oder das irgendwie unterminiert. Und wenn vereinbart ist zum Beispiel, dass es ein Exklusivinterview gibt oder das Buch irgendwo vorgestellt wird zum ersten Mal, dann sollte man es nicht einen Tag vorher im eigenen Blog dann ankündigen. Also diese Art Abstimmung gibt es, aber Vorgaben in dem Sinne, der Verlag freut sich riesig, wenn ein Autor selber etwas für sein Buch tut.
Ja, mir war das auch so, dass es im Endeffekt vieles vertraglich festgelegt wurde und ich da aber das Glück hatte, dass es sehr viel Freiheiten für mich gab. Und ansonsten, ja, man spricht halt vorher drüber, wenn was geplant ist, aber ansonsten ist man da also noch sehr frei, auf jeden Fall.
Super, noch eine weitere Frage? Ganz hinten, ja, ich komme.
Hallo, ich bin auch Verlagsautorin und Self-Publisher. Und bei Self-Publisher habe ich immer das Gefühl, 50% meiner Zeit ist Schreiben und 50% mehr Zeit ist Marketing. Habt ihr auch so das Gefühl oder ist es sogar noch mehr Marketing und weniger das Buchschreiben?
Ich denke, das stimmt schon, dass ein Großteil der Zeit nicht mit Schreiben verbracht wird, sondern auch vor allen Dingen so im Kontakt mit Lesern, was Leserzuschriften angeht und was Fragen von anderen Autoren angeht und auch anderes Marketing. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Prozentsatz auch ist.
Also ich fürchte, es ist wahr, ja. Also ich versuche manchmal, das Marketing einzuschränken, mir wirklich auch Tage zu nehmen, wo ich sage, okay, ich mache Internet gar nicht erst an und schreibe einfach nur. Aber es ist doch so, auch gerade als Self-Publisher, also dadurch, dass ich zum Beispiel bei mir selber ich habe mein Buchlager bei mir, ich habe meinen Verlag bei mir. Das heißt, bei mir kommt neben dem Marketing immer noch gleich dazu, jemand kontaktiert mich auf Facebook, möchte gerne das Buch kaufen. Das heißt, dazu kommt, ich muss es unterschreiben, signieren, verpacken, wegschicken zur Post und das nimmt alle Zeit in Anspruch. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht vermissen wollen, weil das ist ein tolles Gefühl, auch wenn die Leute einen direkt erreichen können, wenn man einfach angeschrieben wird und jemand einem sagt, hey, ich habe dein Buch gelesen, ich würde es gerne weiterempfehlen, hast du irgendwelche Postkarten für mich? Also das ist ein tolles Gefühl, wenn die Leute sich trauen, einen einfach anzuschreiben.
Ja, das sehe ich genauso. Also die Reaktion auf Zuschriften, auf Kommentare und so weiter ist für mich auch höchste Priorität. Ansonsten ist es bei mir nicht genauso viel Zeit, weil ich die schlicht nicht habe. Neben der Tatsache, dass ich schreibe, bin ich außerdem noch Berater hin und wieder und vor allem Startup-Gründer momentan. Wenn das interessiert, auf dem Neuland 2.0 Stand hier in der Nähe stelle ich Papego vor, eine App, die ich zusammen mit zwei anderen Kollegen entwickelt habe. Also da gibt es derartig viel, dass ich einfach zum Buchvermarkten momentan gar nicht komme und ganz froh bin, dass das auf der Minecraft-Seite mehr oder weniger von selber passiert und auf der Verlagsseite es eben noch ein paar andere Menschen gibt, die sich darum kümmern.
Noch eine weitere Frage vielleicht? Ich komme.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die man als Self-Publisher nicht darf? Also zum Beispiel keinen Facebook-Account haben oder, ich weiß nicht, 1000 Seiten Bücher schreiben?
Also aus meiner Sicht darf man vor allen Dingen eins nicht, oder zwei Dinge würde ich sagen, die man nicht darf. Das erste ist irgendwelche Urheberrechte verletzen und das zweite ist faken. mit Faken meine ich die halbe Familie damit beauftragen, irgendwelche Amazon-Rezensionen zu schreiben und sonstige Windaktionen zu machen, eigene Bücher zu kaufen, um in irgendwelchen Listen nach vorne zu kommen. Also gibt es genug Leute, die das machen. Ich habe auch gerade gelesen, dass es tolle Tricks gibt, wie man diese Amazon-Seitenzählung austricksen kann und übers Ohr hauen kann. Also davon rate ich ab. Ich glaube, der Erfolg muss aus dem eigenen Buch herauskommen, aus der eigenen Arbeit herauskommen, aus der Begeisterung der Leser kommen und nicht aus irgendwelchen Tricks, die sowieso nicht funktionieren, nach meiner Ansicht zumindest.
Ja, also ich würde mich bei den beiden Punkten anschließen, hätte aber, wenn ich die Frage als erste beantwortet hätte, gesagt, dass man als Self-Publisher eigentlich die Möglichkeit hat, eben alles auszuprobieren und die Chance hat, für seine eigenen schlechten Entscheidungen dann eben auch gerade zu stehen und es aber ausprobieren zu können.
Also ich denke auch, für mich wäre der allerwichtigste Punkt das Plagiieren gewesen, denn es gerade in letzter Zeit sind viele darauf aufmerksam geworden, deswegen wird, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen genauer nachgeschaut und es tauchen immer wieder Bücher auf, die unter anderem Namen schon mal veröffentlicht wurden oder dass Autoren Fanfictions von anderen Quasi-Autoren übernehmen und klauen und das ist, finde ich, das absolut übelste No-Go, weil die Vorstellung, dass mir das passieren würde, dass ich irgendwann irgendwo was lese von jemand anderem unter anderem Namen veröffentlicht, das ist also grauenhaft. Und ich denke, beim Self-Publishing an sich, wenn man davon absieht, man kann sich austoben, man kann sich ausprobieren. Und ich habe tatsächlich jetzt auch schon Autoren kennengelernt, die keine Facebook-Seite haben und das Social Media ganz weglassen. Aber es empfiehlt sich schon, weil man einfach mehr Leute erreicht.
Okay, danke schön. Ich glaube, es geht aus. Wir sind leider schon mit unserer Zeit rum. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, für Sie war es auch interessant. Und ja, ich wünsche uns allen noch schöne Stunden auf der Messe. Dankeschön.
Viel Spaß noch.
Dankeschön.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.